Dieser Podcast von der WAZ und Radio Bochum wird gesponsert von den Stadtwerken Bochum.
Kevin Vogt als Spieler vom VfL Bochum sagt, der Verein habe gegen Elversberg sehr erwachsen gespielt und entsprechend gewonnen. Darüber gibt es heute Streit hier bei Inside VfL. Ob das denn jetzt souverän war oder nicht, diese drei Punkte. Und wir sprechen heute in der Fanfrage drüber, warum Trainer Dieter Hecking eigentlich im Moment so angefressen wirkt.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk von der WAZ und Radio Bochum.
Hallo liebe VfL-Fans, das sind die ersten drei Punkte für den VfL. Sprechen wir heute drüber mit Radio Bochum Sportreporter Günter Pohl.
Hallo. Guten Tag.
Und Ralf Ritter von der WAZ.
Hallo Annalena, hallo Günter. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich.
So. Mein Name ist Annalena Fehdke von Radio Bochum. Ich grüße an der Stelle ganz lieb die Yvonne, Dirk und Silvia beim Sendergeburtstag von Radio Bochum. Sehr, sehr nette Zuschauer und Zuschauerinnen des Podcasts getroffen. Ja, danach kam dann ja dieses Spiel gestern. Der SV Elversberg war zu Gast an der Kastropper Straße, spielte dann von vornherein oder sehr früh schon in Unterzahl. Gegen Bochumer, die ja meiner Meinung nach dann erstmal nicht viel gezeigt haben. In der Kurve habe ich sehr viel Kopfschütteln gesehen. Wie viel gab es auf der Pressetribüne von euch?
Ja, da habe ich auch viel Kopfschütteln wahrgenommen in der ersten Halbzeit. Die war wirklich sehr schwach, da man ab der sechsten Minute, du hast es gesagt, in Überzahl spielte, weil Jan Jammerer die gelb-rote Karte gesehen hat, ausgerechnet der Ex-Bochumer. Für mich eine überzogene gelb-rote Karte. Das erste Foul war gelb, das Handspiel für sich genommen, kann man regeltechnisch Geld geben, muss man aber nicht. Ich finde, da kommt das berühmte Fingerspitzengefühl ins Spiel und das hat das Spiel natürlich komplett eine neue Richtung gegeben, dem Spiel. Und Bochum konnte mit dieser Überzahl in der ersten Halbzeit in ihrer Systematik erstmal nach vorne nichts anfangen.
Ja, vielleicht einmal ganz kurz darauf eingehend, wann habt ihr zuletzt so viele gelbe Karten in einem Spiel gesehen?
Überhaupt noch nie, ist ja Rekord, können wir nicht gesehen haben.
Nee,
war absoluter
Rekord.
Auch
nicht. Ja. Also 8 gelbe Karten waren es am Ende für Bochum, auch Dieter Hecking hat gelb gesehen. 3 für Elversberg plus gelb-rot für Jammerer. Das war schon eine Linie, die der Schiedsrichter Lukas Behn da durchgezogen hat. Die meisten gelben Karten konnte man für sich genommen vertreten, das muss man sagen. Aber es war schon eine sehr kleinliche oder penible Regelauslegung, die das Spiel natürlich auch extrem beeinflusst hat.
Ja, Stichwort Fingerspitzengefühl.
Ich gehe sogar noch weiter. Schwierig. Er hätte bei 2-3 Situationen gegen Elversberg nochmal gelb ziehen müssen, zwingen nach den Grundsätzen, die er vorher an den Tag gelegt hat. Und er hätte auch hätte es eine Überprüfung des Handspiels im Strafraum geben müssen. Denn ich habe mir das gestern im Fernsehen angesehen. Das war zumindest eine 50-50-Entscheidung, die man hätte überprüfen müssen in Sachen Handspiel, Elfmeter für Bochum. Und nochmal zu Jammerer. Also ich habe das Foul mehrmals im Fernsehen gesehen. Das erste Foul war schon dunkelgelb. Da hätte man auch, das war offene Sohle gegen den Fuß, da hätte man auch direkt rot zeigen können. Also der Schiedsrichter hat kleinlich gepfiffen, konsequent, bis auf eben 3-4 Szenen, wo er dann hätte nochmal gelb ziehen müssen. Weil wenn ich einmal so streng die Regeln auslege, dann muss ich das bis zum Ende durchziehen. Das kann ich dann nachvollziehen. Ob das dem Fußball gut tut, das ist wieder eine ganz andere Sache.
Ja, ein eigenartiges Spiel, was das angeht, auf jeden Fall. Kevin Vogt hat das gestern nach dem Spiel dann so gesehen.
Ja, was heißt Erleichterung? Das war die Reaktion, die wir zeigen mussten und auch wollten. Wir haben letzte Woche eine Menge Lehrgeld bezahlt. Ich glaube, allesamt kann sich keiner rausnehmen, was so ein Spiel in der zweiten Bundesliga angeht, wie man es anzugehen hat. Auch wenn man VfL Bochum heißt und aus der ersten Liga abgestiegen ist. Ich fand, wir waren sehr stabil, wir haben einen sehr erwachsenen Auftritt gehabt.
So, und das ist der Teil am Ende, sehr stabil, sehr erwachsener Auftritt, wo ich mich persönlich ein bisschen dran störe, weil ich das nicht so gesehen habe. Auch einige von euch haben uns geschrieben, Herr E., so ein Dauerhörer, Gucker von uns, wer auch immer, schreibt auch, keine Idee, keine Torgefahr, wie soll diese Mannschaft überhaupt den Klassenerhalt schaffen? Sir Oblong schreibt, spielerische Hilflosigkeit, Lethargie, taktische und technische Unzulänglichkeiten hat er gesehen. Trotz Sieg gibt's viel zu tun aus seiner Sicht. Habt ihr jetzt ein bisschen den Eindruck, dass diese drei Punkte jetzt über eine, ja, mindestens mal mittelmäßige Leistung jetzt hinwegtäuschen?
Also ich sehe das ein bisschen anders. Und zwar, man muss die Ausgangslage sehen. Der VfL hat das erste Spiel katastrophal gespielt. Der Trainer hat eingeräumt, dass die Mannschaft enttäuscht hat. Er hat auch taktische Fehler zugegeben, nämlich indem er die Rolle von Sissoko angeschnitten hat, die er falsch positioniert hat, weil er gegen den Ball mit einer Viererkette gespielt hat. Und jetzt spielt der VfL, bereitet sich auf konterstarke Elversberger, die letztes Jahr fast aufgestiegen wären, vor. Und dann passiert nach 6 Minuten eine völlige Veränderung der Statik im Spiel. Dem VfL-Trainer war es wichtig, die größte Baustelle, nämlich die Abwehr, stabil zu bekommen. Das ist dem VfL zu 100% in der ersten Halbzeit schon gelungen. Er hat nicht Harakiri gespielt, hat sofort umgestellt auf Sturm, um den Leuten nicht ins offene Messer zu laufen. Und er hat dann in der Halbzeit, als er gemerkt hat, die Abwehr ist stabil, sie funktioniert, sie gewinnt auch die Laufduelle nach hinten, hat dann umgestellt, hat 2 Flügelstürmer gebracht, hat das Spiel mit 10-0 Ecken, 7-1 Torchancen, eigentlich haben die gar keine Torchance zugelassen, stabil und souverän und verdient gewonnen.
Ja? Aber jetzt könnte man ja auch sagen, kein Tor reinzulassen gegen 10 Elversberger sollte eigentlich keine Leistung sein, oder?
Ich denke schon, weil Elversberg hat in den letzten Jahren bewiesen, dass es eine attraktive Spitzenmannschaft ist. Und es hat genug Beispiele in der Fußballvergangenheit gegeben, dass sich Mannschaften gegen 10 Spieler besonders schwer getan haben. Der VfL hat verhalten, hat in der ersten Halbzeit das Spiel kontrolliert, hat in der zweiten Halbzeit die Schlagzahl erhöht. Und wenn man sagt, das Tor fiel ja erst in der 66. Minute, dann muss ich sagen, das muss in der 46. und in der 48. fallen, als Miosche diese Riesenchance vergibt, als der Ball von Broschinski abgefälscht wird und vom Torhüter vor der Linie gerettet wird. Und danach war es eine ganz souveräne, erwachsene Vorstellung. Man hat nicht die Nerven verloren. Und deshalb, das ist noch ein weiter Weg zu gutem Fußball. Da bin ich mir vollkommen im Klaren drüber. Angesichts dem Druck, der auch schon von außen entfacht wurde, hat der VfL die Aufgabe souverän gelöst. Mit Anlaufschwierigkeiten.
Wie hast du es erlebt?
Also ich fand, also man muss die Kritik zwiegespalten sehen, beziehungsweise man muss das Spiel einfach in 2 Halbzeiten analysieren. In der ersten Halbzeit folge ich der Kritik der User fast komplett. Da kam nach vorne viel zu wenig, das war, sah lethargisch aus, es war ein Hin- und Hergeschiebe, man hat versucht durch die Mitte zu spielen. Die Bälle kamen entweder nicht an, die Mitte hat Elversberg natürlich zu 10 dann erst recht richtig gut zugestellt. Kevin Vogt soll ja das Spiel machen von hinten raus, aber auch der wird halt von den Gegnern dann beschattet und werden die Räume eng gemacht. Ein Spiel über die Außen hat praktisch gar nicht stattgefunden in der ersten Halbzeit. Und wenn mal Bälle in die Spitze kamen, dann wurden sie verstolpert oder sie kamen zu ungenau. Also da ging nach vorne gar nichts und da erwarte ich schon vom VfL Bochum, dass er auch in der ersten Halbzeit nach dem frühen Platzverweis eher reagiert und eher Struktur auch nach vorne bekommt, ohne die Stabilität nach hinten komplett zu vernachlässigen. Aber ich denke, das müsste möglich sein. In der zweiten Halbzeit, Trainer Dieter Hecking hat dann gut reagiert, das muss man einfach sagen. Ja, er hat dann auf 4-3-3 umgestellt mit schnellen Flügelspielern, mit Kochi Miyoshi rechts, mit Gerrit Holtmann links. Und da kam dann direkt eine ganz andere Dynamik ins Spiel.
Genau, den richtigen Riecher gehabt, ne?
Ja, nicht nur Riecher. Ich denke, dieses Wissen und diese Erfahrung hatte auch, dass er nicht nur auf Riecher
ja.
sich da verlassen muss oder kann, sondern auch auf seine Expertise. Und das hat dann ja viel, viel besser funktioniert. Da war Zug drin über die Außen, da war dann auch Tempo drin. Natürlich wurden die Elversberger auch immer müder. Die konnten dann immer die Räume nicht mehr so schließen zu 10 über 90 Minuten, wenn man die Nachspielzeit mitnimmt. Ne? Also in der zweiten Halbzeit war das auch noch nicht richtig gut, aber ordentlich. Und dann am Ende auch ein verdienter Sieg.
Also Ralf, da bin ich ja völlig bei dir über die erste Halbzeit, dass die Offensiv nicht stattgefunden hat. Aber dem VfL ging es in der ersten Halbzeit darum, nicht den Kopf zu verlieren, stabil zu stehen. Und Kevin Vogt hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Erwachsenenfußball. In Ruhe spielen, nicht den Kopf verlieren. Jetzt nicht, weil man einmal mehr ist, blind nach vorne rennen, sondern erstmal die Stabilität, die wir ja in Darmstadt so vermisst haben. Wir haben ja Stabilität gefordert. Also hat der VfL zunächst einmal für die Stabilität gesorgt, hat dann den Druck erhöht und hat das Spiel verdient gewonnen. Und das hat Kevin Vogt zu Recht als erwachsene Leistung bezeichnet. Und auch der Trainer hat alles richtig gemacht, auch nicht den Kopf verloren und in der zweiten Halbzeit genau die richtigen Schlüsse gezogen. Es ist eben ein erfahrener Trainer, der ja auch in der letzten Woche sehr massiv angegangen wurde und der hat die richtige Antwort gegeben. Insofern Punktsieger an diesem Wochenende neben Sissoko, der für mich der beste Spieler auf dem Platz war, natürlich Dieter Hecking.
Zu Hecking kommen wir gleich nochmal. Lass uns gerne nochmal auf einzelne Spieler eingehen. Wir haben hier letzte Woche bei Inside VfL uns Kosiewski in die Startelf gewünscht, kann man fast so sagen. Der Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Nicht, dass Hecking das beachten würde. Aber wie habt ihr ihn erlebt in der Startelf, sein Startelf-Debüt?
Ja, er wirkte schon natürlicherweise ein bisschen nervös. Das muss man dem Jungen ja auch zugestehen. Noch ein bisschen zu zaghaft. Also da ist noch Luft nach oben, keine Frage. Aber er hat auch einige gute Aktionen gehabt, hat sich da so ein bisschen reingebissen auch ins Spiel. Hatte halt das Pech, dass er nur in der ersten Halbzeit auf dem Feld war. Und dann in der zweiten, wo es besser lief, insgesamt in der Mannschaft ja nicht mehr seine Stärken zeigen konnte, nämlich im Spiel nach vorne. Im Spiel nach vorne war er noch nicht so eingebunden, ja. Kann man von so einem jungen Mann dann auch nicht erwarten und hatte halt auch taktische Gründe. Und ja, war ein solides Debüt. Aber ist natürlich auch noch viel Luft nach oben bei ihm.
Ja, die Auswechslung war ja natürlich taktischer Natur, nicht weil er schlecht gespielt hat. Mhm. Die fehlende Einbindung ist vielleicht auch noch ein bisschen das fehlende Vertrauen seiner Mitspieler. Denn wenn er keinen Ball bekommt, kann er sich nicht zeigen. Er hat das gut gemacht, er war auch aggressiv, hat sich sicher auch eine gelbe Karte abgeholt. Aber insgesamt ist das absolut okay. Und Hecking hat gezeigt, dass er, wenn man auch den Kader guckt, da war ja nicht der einzige junge Spieler, der von Anfang an dabei war. Mats Pannewick, den zählen wir ja schon zu den erwachsenen Fußballern, der auch immer unauffällig eigentlich unter dem Radar der Fans spielt. Und sein Kopfball war es letztlich, der zum 1:0 von Sissoko führte. Also da ist laufend Betrieb und gestern brachte er, der guckt ja auch hin, der Trainer. Der ist ja nicht nur einer, der beim Training guckt, der guckt auch bei den Spielen. Der ist samstags bei der A-Jugend, der ist heute bei der U21. Und der nächste Youngster, der, glaube ich, noch 16 oder gerade 17 wird, Isbruch, den bringt er gestern auf der Pressekonferenz ins Spiel. Und zu Recht, ich kenne den Jungen, das ist der nächste Jugendnationalspieler. Auch der wird seinen Weg beim VfL machen. Also ich glaube, einen so erfahrenen Spieler, das war Dieter Hecking ja auch, und als Trainer, den sollte man mal in Ruhe arbeiten lassen. Und dass der VfL nicht von innerhalb von 6-8 Wochen zu einem Aufstiegskandidaten wächst, das sehen ja andere Vereine auch. Ich nenne da jetzt mal als Beispiel Holstein Kiel.
Ja, sicherlich
nicht
einige
ein
Favoriten.
Absteiger ist nicht automatisch ein Aufsteiger.
Sind sicherlich einige Favoriten schlecht aus den Startlöchern gekommen, wie Fortuna Düsseldorf ja auch. Da hängt der Haussegen schon richtig schief. Bei Hertha BSC ruckelt's noch. Kiel hast du erwähnt. Also der VfL ist nicht der einzige Verein,
Hertha
der sich
BSC
im Moment
Berlin.
Trotz
ja,
des Sieges.
Ja, die Top-Mannschaft, die wird so hoch gepusht, ja, dass die alles im Alleingang
der
machen.
VfL,
die haben Glück gehabt gegen Karlsruhe, die konnten auch verlieren.
Ist nicht die einzige Mannschaft, die sich noch schwer tut, zählt für mich trotzdem zu den Aufstiegskandidaten und nicht als Mannschaft, die irgendwann mal da oben anklopfen will, sondern die wollen schon hoch. Das ist das Ziel, oben mitspielen auf jeden Fall. Und da ist noch einiges zu tun. Zu Koschierski wollte ich eben noch sagen, dass er nicht so richtig eingebunden wurde nach vorne. Das galt für Vitek ja auch. Das war halt taktisch bedingt, dass zu viel durch die Mitte ging und zu wenig über außen.
Mhm. Ja, und das hat Elversberg ja auch klug und gut gemacht. Muss man
natürlich,
ja auch sagen.
Es gibt auch einen guten und auch spielstarken Gegner, auch wenn sie nicht bis ganz zum Abschluss kamen in der Regel. Timo Horn hatte ja einen ganz gemütlichen Nachmittag, deswegen hat man gar nicht bewertet in der Einzelkritik. Könnt ihr nachlesen auf watz.de, aber so in Ansätzen hat man immer mal wieder gesehen, wie Elversberg doch auch sehr spielstark sein kann mit Tempo und guten Leuten auch nach vorne.
Ja, gerade zu zehnt auch. Muss man ja auch sagen.
Er spricht ja schon mal für den VfL Bochum. wenn der Torhüter nicht bewertet wird, weil er keinen Ball aufs Tor bekommen hat. Ne? Das muss also die Abwehr von Bochum schon sehr gut gewesen sein gegen einen fast Erstligisten. Denn die waren ja mit anderthalb Beinen, waren die ja schon in der ersten Liga. Und wenn du sagst, ihr habt Tim Horn nicht bewertet, weil er keinen Ball gehalten hat, dann spricht das eigentlich für die Bochumer Abwehr.
So. Broschinski ist immer noch so ein Thema mit Fragezeichen drüber. Jetzt ist er zuletzt wieder einer, auf den Hacking auch zählt, auch immer aufstellt. Wie ist da die aktuelle Lage?
Unverändert.
Ja, Moritz Broschinski ist nach wie vor bereit, den Verein auch zu wechseln. Aber beim VfL Bochum hat sich die Lage schon geändert, denn das Preisschild war ursprünglich so bei 1,3 Millionen Euro zuletzt. Das ist die Summe, die man St. Gallen mitgeteilt hat. Der FC St. Gallen ist interessiert an Broschinski. Da hat es auch schon Treffen und Gespräche gegeben. Broschinski war in der Sommerpause auch schon vor Ort. St. Gallen hatte zuletzt allerdings ein Angebot abgegeben, das sich mit Boni so auf 800.000 Euro beläuft. Und die neue Entwicklung ist jetzt aber, Dieter Hecking will jetzt Broschinski, hat er schon während der Vorbereitung klar gemacht gegenüber dem Verein, und der Verein ist ihm jetzt gefolgt. Dirk Dufner, der Geschäftsführer Sport, auch die Gremien, dass er Broschinski unbedingt behalten will. Unter anderem natürlich auch, weil es keinen gleichwertigen Ersatz für dieses Geld dann gäbe, sodass das Preisschild für Moritz Broschinski jetzt deutlich erhöht wurde. Auf eine genaue Summe will ich mich da nicht festnageln, aber man kann ungefähr sagen, wer Moritz Broschinski verpflichten will, muss jetzt schon so ungefähr das Doppelte bezahlen. Dirk Dufner hat gesagt im Gespräch mit uns, dass er im Moment es nicht sieht, dass da ein Angebot reinkommt, wo der VfL Bochum nicht Nein sagen könnte. Insofern stand jetzt, Moritz Broschinski bleibt in Bochum. Völlig ausschließen würde ich einen Wechsel aber nach wie vor nicht.
Ja, ich mach's mal ein bisschen kürzer. Also Broschinski hat ja in St. Gallen die Möglichkeit, einen Dreijahresvertrag zu unterschreiben. Beim VfL ist man hin und her gerissen. Auf der einen Seite sieht man natürlich die Entwicklung und glaubt, dass er sich in der zweiten Liga durchsetzen kann. Auf der anderen Seite sprechen aber auch nüchterne Fakten auch gegen eine Vertragsverlängerung, weil er hat nun auch mal in der Bundesliga nur ein Tor erzielt. Und das ist so ein Gewissenskonflikt, gebe ich ihn ab. Der Trainer will hundertprozentig, dass er bleibt. Und ich glaube, dass Moritz Broschinski auch bleiben würde, wenn Dufner mit ihm jetzt mal ein Vertragsgespräch führen würde über eine Verlängerung seines Vertrages. Ich glaube, dann wären seine Wechselabsichten ganz schnell vom Tisch. Er möchte wahrscheinlich, Broschinski, Planungssicherheit haben, und das hätte er in der Schweiz. In Schweiz ist ja auch ein schönes Leben mit einem Dreijahresvertrag, und hungern muss er da auch nicht. Also das ist für den VfL hin und her, ich merke es ja selber, ich bin hin und her gerissen. Auf der einen Seite finde ich ihn als Typ super und auf der anderen Seite muss ich sagen, hilft er uns langfristig? Hilft er wirklich? Macht er das, was er jetzt im Moment macht? Macht er das konstant? Und das ist eben die Frage. Also ist ein schwieriges Thema. Auch für die Verantwortlichen, auch für ihn. Vielleicht ist er ja sogar beim VfL besser aufgehoben als in St. Gallen.
Dirk Dufner hat angekündigt, dass er sich eine Vertragsverlängerung mit Broschinski vorstellen kann. Nach meinen Informationen ist Broschinski da aber noch nicht so weit, dass er jetzt über eine Vertragsverlängerung beim VfL Bochum sprechen will, ernsthaft. Warten wir es ab.
Okay, das sind auf jeden Fall. Das
wird sich spätestens ändern, wenn die Transferperiode abgelaufen ist und er immer noch hier ist. Dann wird er sich schon unterhalten.
Wir haben immer über St. Gallen gesprochen, weil es da schon sehr konkret war. Aber es gibt auch andere Interessenten, wie zum Beispiel Sturm Graz. Da liegt zwar noch kein konkretes Angebot auf dem Tisch, aber die spielen die Playoffs in der Champions League. Tim Oermann spielt teilweise auch für Sturm Graz. Wenn die die Champions League erreichen, vielleicht legen die auch eine höhere Summe auf den Tisch.
Ja, zumal die ja gerade dabei sind, einen Stürmer für einen zweistelligen Millionenfass zu verkaufen, aber es gibt kein konkretes Angebot. Es gibt von St. Gallen ein Angebot, aber es gibt von Sturm Graz noch überhaupt kein Angebot.
Das sind jedenfalls die Hintergründe, so viel sei an der Stelle dazu gesagt. Lass uns mal auf die Trainerbank gucken.
Fanfrage der Woche.
So, da haben wir eine Frage von Jutta bekommen per Mail. Könnt ihr auch jederzeit schreiben, gerne. Auch WhatsApp ist so ein Weg, wie ihr uns erreicht. Sie fragt, warum reagiert Dieter Hecking eigentlich auch nach einem erlösenden, aber spielerisch nicht überzeugenden Spiel extrem dünnhäutig auf normale journalistische Fragen? Spielt natürlich auf die Pressekonferenz nach dem Spiel an, und auch davor am Freitag bei der Pressekonferenz hatte er ja schon die Medien kritisiert, wirkte so ein bisschen angefressen. Wie war die Wirkung auf euch davor, danach?
Ja, vor allem am Freitag hat er halt nochmal kritisiert, die Medien, teilweise auch was in Social Media geschrieben wird von Fans, dass man das Spiel falsch bewertet habe gegen Darmstadt. Nicht die Niederlage an sich, das hat Günther vorhin richtig gesagt, aber einzelne taktische Punkte, hat sich vor die Mannschaft gestellt, das ist erstmal sein gutes Recht. Und wenn er kritisiert wird, sich zu wehren, finde ich persönlich, habe ich da auch überhaupt kein Problem mit, ist sein gutes Recht. Aber Dieter Hecking ist natürlich auch ein sehr, sehr erfahrener Mann, der ja den VfL Bochum auch im letzten Jahr, als es hier sehr, sehr turbulent war, beruhigt hat mit seiner ruhigen Art. Jetzt prescht er selber so ein bisschen nach vorne, baut aus meiner Sicht den Druck damit eigentlich noch mehr auf, indem er sich die Medien jetzt vorknüpft, sozusagen öffentlich, statt da aus meiner Sicht ein bisschen souveräner einfach drüber zu stehen oder es stehen zu lassen, zumindest in der Öffentlichkeit. Ne? Unter vier Augen sprechen wir ja häufiger, das ist ja alles kein Problem. Aber es zeigt schon, dass der Druck nach dem 1:4, nach dem Abstieg, schon deutlich zugenommen hat aus meiner Sicht, dass da eine gewisse Anspannung und Nervosität, vielleicht auch eine innere, da ist. Ja.
Günther, ich habe einen Schnauben vernommen. Was hat das zu bedeuten?
Ja, also ich muss das mal korrigieren und da bin ich bei der ARD Sportschau von gestern. Der Dieter Hecking hat nicht pauschal die Medien kritisiert, sondern einzelne Journalisten. Im ARD Sportschau hieß das so auch dann wörtlich so, dass er über die Berichterstattung einiger Journalisten nicht einverstanden war. Und wenn es eine falsche Beurteilung einer Sache gibt, hat der Trainer alles Recht der Welt, darauf hinzuweisen. Denn er ist erfahren, er ist Fußballlehrer, er hat das also zum Beruf gemacht. Und wenn er zu Unrecht kritisiert wird, erstmal vorweg, er hat das Spiel gnadenlos kritisiert in Darmstadt. Er hat selber von sich aus, wo gar keiner drauf gekommen ist, taktischen Fehler eingeräumt, indem er plötzlich gegen den Ball mit einer Viererkette gespielt hat. Ich habe es eben schon mal gesagt, das hat er eingeräumt. Wenn es aber Kritik gibt, die sachlich falsch ist, hat er das Recht, alles Recht der Welt, sich das in seinem als erfahrener Trainer nicht gefallen zu lassen. Und dann konkret zu sagen, das ist falsch, das ist sein gutes Recht. Und wenn dann als Retourkutsche kommt, dass er sensibel ist oder dünnhäutig, dann muss ich sagen, bin ich da raus. Ja? Er hat nicht die Medien kritisiert. Und er ist auch nicht dünnhäutig. Er ist klar in seiner Linie, in seiner Ansprache und das ist sein gutes Recht.
Gut, ich meine, es ist ja auch irgendwie dieses Spiel zwischen uns als Journalisten und ne, einem Verein, den man ja auch mal kritisieren darf, wenn es angebracht ist. Ja, es wird halt nur mal gespielt, dieses Spiel, die ganze Zeit. Lass uns dann nochmal den Blick in die Zukunft wagen, zum Schluss.
Tippspiel.
Zum Tippen. Habe ich ja letzte Woche schon gesagt, nächste Woche gibt's da ganz neue Infos zu. Wir starten zum dritten Spieltag mit einem Tippspiel, seid da also gespannt. Das heißt also jetzt nach dem DFB-Pokal, das tippen wir jetzt quasi nochmal aus Spaß einfach. Es geht hier um nichts, sondern einfach um, weiß nicht, feuchten Handschlag. BFC Dynamo Berlin, 13 Uhr an einem Samstag in Berlin. Warum wird das nicht einfach?
Naja, allein schon aus der Tradition heraus, ne, dass der VfL Bochum die letzten beiden Erstrundenspiele vergeigt hat bei einem Zweit- und Drittligisten. Jetzt geht's zu einem Viertligisten. Der VfL ist klarer Favorit natürlich. Einfach wird's gegen einen Regionalligisten nie. Auch da spielen Profis, die alles geben werden. Aber ich gehe davon aus, dass der VfL Bochum die Sache richtig ernst angehen wird und dann auch das Spiel klar, ich sage 3:0 gewinnen wird.
Okay, Günther?
Der VfL Bochum wird die Sache relativ souverän lösen. Das Spiel gegen die Berliner, die jetzt nach zwei Niederlagen ihr erstes Spiel gegen Preußen gewonnen haben mit 1:0, die also auch mit einer neuen Mannschaft in Erfindung sind. Der VfL wird dieses Spiel gewinnen, wird diesmal nicht wie so oft gegen unterklassige Vereine scheitern und die Aufgabe lösen. Und da wird der Trainer sicherlich auch dann in der zweiten Halbzeit, wenn das Ergebnis es zulässt, auch die Jungen mal wieder ranlassen. Ja? Aber erst dann, wenn das Spiel entschieden ist und nicht vorher. Wir hatten mal einen Trainer, der hat dann mit der zweiten Mannschaft gespielt und dann sind wir rausgeflogen mit Ach und Krach, auch gegen den Regionalligisten. Also das wird Hecking nie tun, aber der VfL kommt souverän weiter und dann geht der Blick nach Schalke. Und auch da ist der VfL kein Favorit, das ist ein 50-50-Spiel. Und da wird es noch einige geben und es wird auch noch einige Wochen und vielleicht Monate dauern, bis der VfL da ist, wo wir ihn schon sehen, wo wir ihn vielleicht zu früh gesehen haben. Denn ich kann mich erinnern, als wir nach dem Leverkusen-Spiel hier gesehen haben, waren wir richtig angetan, was sie trotz der Niederlage, was diese Mannschaft kann. Und ich habe dann damals gesagt, zweite Liga ist was ganz anderes. Und jetzt Pokal, glaube ich diesmal. Also ich kann mir nicht vorstellen, mir fehlt die Fantasie, dass der VfL jetzt wieder in der ersten Runde ausscheidet.
Okay. Also Schalke ist noch. Erstmal Berlin. Was
Ach so, gibt's? Ergebnis. Ja, dann haben die Berliner dann auf 4-1.
4-1, okay.
Nur damit der Horn auch mal was zu tun kriegt, damit er auch mal wieder eine Not.
Okay.
Der arme Kerl.
Ich gehe beim Torabstand mit euch beiden mit, aber jetzt kann ich ja weder 3-0 noch 4-1 auch sagen. Also 5-2 einfach.
Boah, so. Torfestival. Oh,
dann wird aber, dann müssen wir aber über die Abwehr reden.
Dann brennt wieder der Baum,
Abwehr,
ne?
Genau.
Dann bin ich leider nächste
gegen
Woche
die Defensive.
Nicht hier.
Mal gucken.
Die Abwehr zerpflückt wird.
Ja, das machst du dann wieder nicht mit.
Okay.
Ja, danke fürs Zusehen, fürs Zuhören und dann sprechen wir in einer Woche übers Tippspiel, übers DFB-Pokalspiel und vielleicht ja auch über eine zweite Runde DFB-Pokal. Mal sehen. Bis dann.
Ciao, danke.
Durchatmen.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.